Welt. Also Jesus sagt hier, nein, dass dieser Mann blind ist, hat nichts mit einer Bestrafung von Sünde zu tun. Also Jesus hat natürlich nicht gesagt, oh, der ist völlig sündlos und seine Eltern sind auch sündlos. Aber er hat gesagt, dass der blind ist, hat nichts damit zu tun, dass er eine bestimmte Sünde getan hätte oder seine Eltern eine bestimmte Sünde getan hätten. Im Gegenteil, sagt Jesus, an diesem Menschen will Gott seine Größe und seine Gnade sichtbar machen. Und hier merken wir jetzt schon, dass Gott offenbar in ganz anderen Maßstäben denkt als wir. Wir Menschen sehen jemanden und beschäftigen uns damit, also wir sehen den Zustand von jemandem, der vielleicht blind ist, ne, und beschäftigen uns damit, was bedeutet das für diesen Menschen und auch für die um ihn rum. Aber Gott sieht alle Menschen dieser Erde, und zwar alle Menschen zu allen Zeiten. Und er sieht die Bedeutung und die Auswirkung, die sein Handeln und Tun auf alle Menschen und alle Zeiten haben. Das heißt, der sagt nicht nur, oh, das mache ich mal, hier mache ich mal was und das hat eine Auswirkung auf den. Was Gott macht, da hat er alles im Blick, nicht nur den einen Menschen. Er sieht, was daraus wird. Die Zeit, in der Jesus als Mensch auf dieser Erde war und diese wenigen Jahre, in denen er aktiv unterwegs war, gepredigt hat, Wunder getan hat, das war eine ganz, ganz besondere Zeit. Von dieser Zeit spricht hier Jesus, ne, wenn er sagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Das gilt natürlich, hört nicht damit auf, ne, aber diese 3 Jahre, die waren eine ganz, ganz besondere Zeit. Und dass wir uns heute, 2000 Jahre nach dieser Begegnung, mit diesem Thema beschäftigen, dass wir von diesem Mann lesen, uns darüber Gedanken machen, von diesem blinden Mann, ja, das sprengt alle menschliche Vorstellungskraft. Und spannend ist, Jesus sagt, an diesem blinden Mann, da soll etwas offenbar werden. Also an dem soll etwas für alle sichtbar werden. Wir merken dieses Thema, ne? Blind sein, nicht sehen können, sehen. Der ist blind, damit alle anderen was sehen können. Spannend. Und Jesus spricht davon, dass er selber als Licht in dieser Welt ist. Wenn man im Dunkeln ist und alles ist dunkel, dann sieht man nichts. Und wenn jetzt irgendwo Licht ist, ja, dann sieht man was. Klingt einleuchtend, ist nicht schwer zu verstehen. Ja? Und Jesus sagt, ich bin dieses Licht. Da, wo ich hinkomme, da könnt ihr was erkennen. Und dieser Punkt ist im weiteren Verlauf des Kapitels noch wichtig. Behaltet das bitte im Hinterkopf. Da, wo Jesus ist, da ist das Licht, da wird was sichtbar. Und als Jesus das gesagt hatte, wir lesen also ab Vers 6 weiter, da spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh zu dem Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Jesus heilt diesen Mann. Der von Geburt an blind war, der kann auf einmal sehen. Und an dieser Stelle hätte das Kapitel ja eigentlich schon zu Ende sein können, ne? Da könnte man jetzt vielleicht sich noch den Satz vorstellen und alle waren froh und lobten Gott. Ja, und dann sagt man, schönes Kapitel. Okay, lesen wir weiter. Aber das Kapitel hört hier nicht auf, das geht weiter. Und Jesus hat diesen blinden Mann nämlich auf eine besondere Art und Weise geheilt, indem er nämlich aus Dreck und Spucke so eine Paste zusammengerührt hat. Und ihm diese Paste auf die Augen gestrichen hat und dann hat er ihn zum Waschen geschickt. Na, vielleicht ganz gut, ne? Wenn ich so, ja. Obwohl Jesus auch mit nur einer Geste oder mit nur einem Wort oder sogar mit einem Gedanken hätte heilen können, macht er sich hier im wahrsten Sinne des Wortes etwas Arbeit, um den Mann zu heilen. Und jetzt wird's turbulent. Wir lesen weiter ab Vers 8. Die Nachbarn nun und die ihn zuvor als Bettler gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen, er ist's. Andere, nein, aber er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach, ich bin's. Da fragten sie ihn, wie sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach, geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Da fragten sie ihn, wo ist er? Er sprach, ich weiß es nicht. Und da führten sie den, der zuvor blind gewesen war, zu den Pharisäern. Frage, warum ist das, was hier passiert ist, ein Fall für die Pharisäer? Warum kommen die Leute auf die Idee, dass sie sagen, komm, den bringen wir mal zu den Pharisäern, irgendwas? Also die Pharisäer sind ja die, die sich so ein bisschen als die religiösen Führer des Volkes Israel verstehen, die als die obersten Wächter darüber achten, wie die religiösen Gesetze lauten und wie sie befolgt werden. Ja? Warum bringen sie den jetzt zu den Pharisäern? Und wenn wir uns anschauen, was im Kapitel davor passiert ist, also im Kapitel 8, dann wird es relativ schnell klar. Im Kapitel 8, das wir jetzt nicht durchlesen, da lesen wir unter anderem, dass Jesus in Jerusalem war und im Tempel aktiv war. Und dass er dort im Tempel sehr, sehr klar und offen davon gesprochen hat, dass er der Menschensohn, der Christus, der Messias ist. Und während einige von den Zuhörern ihm geglaubt haben und ihm nachgefolgt sind, kam es mit anderen Menschen zum großen Eklat, zum großen Streit. Und zwar mit der Gruppe von Juden, die eben in dieser Lehre und der Tradition der Pharisäer standen. Und in den letzten beiden Sätzen von Kapitel 8, also direkt bevor unser Kapitel losgeht, da lesen wir, Jesus sprach zu den Zuhörern, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Da nimmt er für sich in Anspruch, dass es ihn schon gab, noch bevor Abraham auf die Welt kam. Und da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Das war der letzte Satz. Als nächstes kommt und dann trifft er hier diesen Blinden. Also da war ganz schön Tumult um Jesus rum und er war noch hier in Jerusalem. Lest euch Kapitel 8 gern mal durch bei Gelegenheit. Jesus nimmt da kein Blatt mehr vor den Mund, sondern spricht wirklich ganz offen davon, wer er ist. Und das sorgt jetzt einfach mal so richtig für Ärger mit den Pharisäern, die sich eben als die religiösen Führer der Juden verstehen und für die der hier ein Dorn im Auge ist. Denn der ist doch gar nicht, der kann doch nicht der Messias sein. Ja, wenn der Messias kommt, der befreit uns von den Römern. Nee, der kann nicht der Messias sein. Und zu denen wurde jetzt also dieser blinde oder nicht mehr blinde Mann geschleppt, der von Jesus geheilt worden war. Vers 14. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach zu ihnen, einen Brei legte er mir auf die Augen und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen einige der Pharisäer, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht, also Streit unter ihnen. Und hier sind jetzt also zwei Dinge passiert. Zum einen hat Jesus ein bisschen im Dreck rumgewühlt und eine Paste hergestellt. Nach Ansicht der Pharisäer fällt das schon in die Kategorie Arbeit verrichten. Und das ist natürlich am Sabbat nicht erlaubt. Zum anderen hat Jesus einen Menschen, der von Geburt an blind war, geheilt. Ein mega Wunder. Und jetzt gibt es unter den Pharisäern zwei verschiedene Meinungen. Die einen sagen, oh, so ein Sünder, der arbeitet am Sabbat. Ja, und die anderen sagen, also wer solche Wunder tut, der muss ein ganz besonderer Mensch sein, der kann kein Sünder sein. Und die streiten sich. Die einen schauen auf dieses mega Gute, was Jesus getan hat. Ein riesiges Wunder. Ja, und die anderen, die ignorieren das völlig und schauen stattdessen auf diese kleine, aber scheinbar verbotene Aktion, die Jesus davor getan hat. Jetzt stellt euch mal vor, wir sind hier in Deutschland, heute in Böblingen. Da läuft ein Mann und sieht beim Hochhaus, wie da gerade ein kleines Kind oben am Fenster spielt und anfängt runterzufallen. Und jetzt springt der schnell auf diesen Rasen unter dem Hochhaus, unter dem Fenster und fängt das Kind auf und rettet das. Und jetzt gehen auf dem Rathaus die Diskussionen los. Denn, was war das Problem? Der Rasen war ganz frisch eingesät und da stand ein Schild: Rasen betreten verboten. Und jetzt gibt's zwei Parteien. Die einen sagen, dem Mann müssen wir einen Verdienstorden geben, der hat ein Kind gerettet. Und die anderen sagen, nee, dem müssen wir ein Ordnungsgeld aufbrummen, der hat verbotenerweise den Rasen betreten. Merkt ihr, wie absurd diese Diskussion ist? Ja, aber tatsächlich auf diesem absurden Niveau diskutieren die Pharisäer hier miteinander. Und weil sie in diesem Streit nicht weiterkommen, müssen sie eben wieder Maßnahmen ergreifen. Und fragen sie wieder den Blinden. Da sprachen sie wieder zu dem Blinden: Was sagst du denn von dem, der deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach: Er ist ein Prophet. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen: Ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er sei blind geboren? Wieso ist er nun sehend? Da antworteten seine Eltern und sprachen: Wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wieso er nun sehend ist, wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn, er ist alt genug, lasst ihn für sich selbst reden. Und das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden, denn die Juden hatten sich schon geeinigt, wenn jemand Jesus als den Christus bekennt, der soll aus der Synagoge ausgestoßen werden. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Also, weil die Pharisäer sich nicht einigen können, fragen sie diesen Mann nach seiner Einschätzung. Und er sagt, irgendwas ist an dem, der muss ein Prophet sein. Ja? Aber diese Einschätzung gefällt den Pharisäern nicht. Ja? Also, nächste Vermutung, na klar, der Kerl lügt, der war nie blind, alles erfunden, Problem gelöst. Problem ist allerdings, die Eltern dieses Mannes bestätigen, dass der seit Geburt blind ist. Und man merkt, die Eltern würden gern eigentlich noch mehr sagen, aber sie trauen sich nicht, ja? Denn diese jüdischen Führer, die hatten sich nach diesem Vorfall im Tempel mit Jesus schon geeinigt: Wenn irgendwer sagt, ja, ich glaube, dass der Messias ist, dann schmeißen wir den aus der Synagoge raus. Und erinnern wir uns, es gab damals die Denkweise, wenn einer blind auf die Welt kommt, könnte das daran liegen, dass die Eltern eine Sünde begangen haben. Das heißt, die Eltern hatten wahrscheinlich einfach aufgrund der Tatsache, dass sie einen blinden Sohn hatten, ohnehin schon einen ziemlich schweren Stand in der Gesellschaft. Also, sie halten sich zurück und sagen, das Einzige, was wir wissen, ist, das ist unser Sohn und der war immer blind. Mehr wissen wir nicht. Also wird wieder dieser Mann befragt, der von Jesus geheilt wurde. Und die Pharisäer, die wollen ihn jetzt dazu bringen, zu bestätigen, dass Jesus ein Sünder ist. Die legen ihm gleich so richtig quasi schon eine Antwort in den Mund. Und wir lesen es gleich weiter, aber im Gegensatz zu seinen Eltern scheut sich dieser Mann nicht davor, den Pharisäern das zu sagen, was er wirklich denkt. Ab Vers 24. Da riefen die Pharisäer noch einmal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch, also Jesus, ein Sünder ist. Er antwortete: Ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Da fragten sie ihn: Was hat er mit dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Er antwortete ihnen: Ich hab's euch doch schon mal gesagt und ihr habt's nicht gehört. Warum wollt ihr es denn noch mal hören? Wollt ihr etwa seine Jünger werden? Da schmähten sie ihn und sprachen: Du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat, woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Interessant ist, wer hier alles sagt, wir wissen. Ja, die Eltern von ihm sagen, wir wissen, dass es unser Sohn ist und dass er blind war. Er sagt, ich weiß, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Und die Pharisäer sagen, wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat. Also Mose war ein Guter. Ja? Also wir sind Jünger von Mose, das wissen wir. Aber was wir nicht wissen ist, von wem der hier ist, also Jesus. Die Pharisäer, die sonst über alles urteilen und richten, die alles wissen scheinbar, die begründen ihr abermaliges Fragen an den Mann damit, dass sie scheinbar eben nicht wissen, woher Jesus ist. Und damit drücken sie aus, dass sie massiv bezweifeln, dass Jesus aus der Kraft Gottes heraus handelt. Also, dass Jesus entweder ein Schwindler ist oder aber vielleicht sogar mit dämonischen, teuflischen Mächten im Bund ist. Und jetzt antwortet dieser Mann ihnen etwas, was die Pharisäer eigentlich selber am besten wissen müssten. Vers 30. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen: Das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Also Jesus hatte seinen Jüngern direkt davor gesagt, an diesem Mann sollen Gottes Werke offenbar werden. Also an dem soll was sichtbar werden. Und genau das reibt dieser Mann jetzt den Pharisäern unter die Nase. Und er sagt im Prinzip: Hey, das ist doch für alle sichtbar, dass hier Gott am Werk ist. Wie kann es denn sein, dass ihr das nicht seht? Und das gefällt den Anführern der Juden jetzt natürlich überhaupt nicht, ne, dass der Mann es wagt, so mit ihnen zu sprechen. Vers 34, sie antworteten und sprachen zu ihm: Du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Und sie stießen ihn hinaus. Und hier sind wir jetzt wieder bei der anderen Denkweise von vorhin. Nämlich, dass die Blindheit dieses Mannes quasi von Gott schon so eine Art Vorabstrafe war und der Beweis dafür, dass dieser Mensch ein durch und durch sündiges Leben hat und ein Sünder ist. Deswegen sagen die: Der, du ganz in Sünde geboren bist. Du bist ja blind, du bist der Beweis, dass du ein Sünder bist. Damit bist du ja auf die Welt gekommen. Ja? Und das ist natürlich bequem für die Pharisäer, denn dann können sie ihn jetzt einfach abstempeln und das, was er sagt, ignorieren. Aber Gott ignoriert nicht, was dieser Mann sagt. Jesus findet ihn wieder. Ab Vers 35 lesen wir weiter. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er: Glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach: Herr, wer ist's, auf das ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn ja gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach: Herr, ich glaube. Und er betete ihn an. Der Mann hat sich öffentlich vor den Pharisäern auf die Seite von Jesus geschlagen, ohne genau zu wissen, wer Jesus ist. Ihm war nur klar, dass dieser Jesus in der Kraft Gottes unterwegs ist, weil ihm klar ist, das kann der nicht machen, wenn Gott ihm nicht diese Kraft dazu gibt. Und als Jesus ihm jetzt sagt, dass er selber der Messias ist, da glaubt er ihm das sofort und betet ihn an. Und jetzt sagt Jesus was, das zum einen eine Rede aus Kapitel 8 aufgreift. Wenn ihr Kapitel 8 tatsächlich mal nachlest, werdet ihr das vielleicht merken. Aber zum anderen erklärt das jetzt tatsächlich auch ein Stück weit, was hier gerade alles passiert ist. Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, auf das die da nicht sehen, sehend werden und die da sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm: Sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen: Wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Also hier geht es jetzt natürlich nicht mehr um das tatsächliche Sehen im körperlichen Sinn, sondern hier geht es jetzt um ein Sehen im geistlichen Sinn, im übertragenen Sinn. Die im Dunkeln wandeln, ja, die Jesus nicht kennen, die sollen ihn sehen können und ihn erkennen können. Und die für sich in Anspruch nehmen, zu wissen, wo der Weg ist, die aber ihre Augen ganz bewusst vor diesem Licht verschließen, das Jesus ausstrahlt, die werden weiter in der Dunkelheit umhertappen. Also da gibt es Leute, die merken, sie sind in der Dunkelheit und mit Jesus kommt jetzt das Licht. Und jetzt sehen sie plötzlich was. Aus Blinden werden Sehende. Und dann gibt es die davor schon gemeint haben, sie kennen den Weg. Und jetzt, wo das Licht wirklich kommt, machen sie die Augen zu. Aus Sehende werden Blinde. Blind sein und sehen können. Sünde und Wunder, Dunkelheit und Licht. All das sind Themen, um die es hier geht. Aber eigentlich geht es nur um eins. Wer ist dieser Jesus? Ist es ein Hochstapler oder ist er gar mit bösen Mächten im Bund? Oder ist er wirklich der Sohn Gottes? Okay, und was bedeutet das für uns heute? Was können wir aus dem Kapitel lernen? Passiert ja jetzt relativ selten, dass neben uns so ein Tumult losgeht, weil irgendein Mensch jemanden anderen gerade geheilt hat und jetzt behauptet wird. Also es ist ein bisschen schwierig, das so direkt ganz praktisch auf heute zu übertragen und auf unsere Situation. Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, aus dem wir gerade das Kapitel 9 gelesen hat, der hat, als er eher älter war, auch noch Briefe geschrieben, die in der Bibel aufgelistet sind. Weiter hinten, hinter den Briefen von Paulus, da finden wir Briefe vom Johannes. Und im ersten Brief, der da aufgelistet ist, ganz am Anfang, da ist es diesem Johannes ganz arg wichtig zu betonen, dass das, was er erzählt, dass er das selber erlebt hat. Also jetzt aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, ab Vers 1, da schreibt er, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben. Vom Wort des Lebens, und Wort des Lebens ist bei ihm ein Synonym für Jesus. Und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Also was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch. Ich glaube, man kann gar nicht, also man muss erst mal mitzählen, wie oft er hier betont, dass das alles, dass er das gesehen hat, dass er den berührt hat, dass das alles, er hat das erlebt. Das ist ihm ganz wichtig zu sagen, das ist nicht irgendeine Story. Ich war dabei, ich habe es erlebt. Und worauf will jetzt dieser Mensch, der das erlebt hat und das berichtet, worauf will der raus? Und das, auch das, da brauchen wir im ersten Johannesbrief nur weiterlesen. Ab Vers 5 steht da, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist das Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Merkt ihr, da ist wieder dieses blind sein und sehend werden und sehend sein scheinbar und im Dunkeln bleiben drin. Als es um diese Denkweise, die Eltern sind schuld, die Kinder werden bestraft, ging, da hatten wir es vom Daniel und der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Und spannend ist, dass dieser Daniel, dessen Leben und Glauben wirklich absolut vorbildlich waren, dass der in seinem Gebet nicht darauf verweist, dass die Generationen vor ihm gesündigt haben. Nee, er betet, wir haben gesündigt und Unrecht getan. Also in sein Gebet schließt er sich selbst und seine Generation mit ein. Und da betet er diesen ganz bekannten Vers, der auch dieser Wochenspruch ist, von der aktuellen Woche. In Daniel 9, Vers 18b, denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Also Daniel, der in Bezug auf Gerechtigkeit wohl mehr vorweisen könnte als so ziemlich alle anderen. Er weiß, dass auch sein Leben und sein Glauben nicht ausreichen, um vor Gott vollständig bestehen zu können. Er weiß, dass es auch in seinem Leben Dinge gibt, die nicht zu Gott passen. Und er weiß, dass es letztlich eben nur an Gottes Gnade und Barmherzigkeit hängt. Und darum hängt er sich ganz an Gott. Und spannend finde ich auch, dass Jesus eine Bezeichnung aus dem Buch Daniel wählt, um sich als Messias zu erkennen zu geben. Denn im Buch Daniel wird von dem Menschensohn gesprochen, als auf den Messias verwiesen wird. Und genau dieses Wort Menschensohn, das verwendet Jesus und nimmt darauf Bezug. Jesus nimmt dieses Wort Menschensohn, um von sich als dem Messias zu sprechen. Und dadurch wird schon mal automatisch ein Bezug hergestellt zu dem Buch Daniel und der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Und was war das für eine Situation, in der das jüdische Volk damals gesteckt hatte? Die waren verschleppt aus der Heimat, die hatten seit Generationen keinen Zugang zum Tempel und dann kam das Eingreifen Gottes und diese unverdiente Gnade, die sie wieder in ihr Land zurückbringt. Nicht, weil sie als Volk sich das jetzt verdient hätten, sondern weil Gott sich erbarmt und weil er treu zu seinem Wort steht, wo er das sogar schon versprochen hat. Ich lese nochmal diesen Vers. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir merken, wir sehen nichts, aber merken, da ist das Licht, dann möchte dieses Licht wirklich uns erleuchten und uns so strahlend machen, dass wir zu Jesus passen. Aber wenn wir die Augen vor diesem Licht zumachen und bewusst weggucken, dann bleiben die Sünden. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und jetzt ganz zum Schluss möchte ich noch zwei Verse aus Jeremias Klageliedern lesen. Die hängen zurzeit bei mir an meinem kleinen Whiteboard, weil ich das dieses Jahr als Jahresvers gezogen habe. Steht in den Klageliedern 3, Vers 22 und 23. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Und das steht im Klagelied von Jeremia, der darüber geklagt hat, dass dieses Volk verschleppt wurde. Zu einer Zeit, als die Erlösung aus dieser Verschleppung noch in weiter Zukunft war, hat er das gebetet und hat gesagt, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind und seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Amen. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass Johannes das uns so sehr berichtet, dass es eben nicht an uns liegt. Es liegt nicht an unserer Sünde, dass wir bestraft werden, und es liegt nicht an unserer Gerechtigkeit, dass wir gerettet werden. Es liegt an dir. Du bist das Licht und du möchtest uns hell machen. Du möchtest uns passend machen. Du möchtest uns erfüllen. Du möchtest die Sünden abwaschen, sodass wir zum Vater passen. Und wenn wir unsere Schuld bekennen und uns an dich hängen, dann geschieht das. Aber wenn wir meinen, wir sind schon gut, wenn wir meinen, wir hätten es nicht nötig, dann bleibt die Schuld bei uns hängen. Da möchte ich dich bitten, mach uns darauf aufmerksam, wo in unserem Leben Schuld ist. Nicht damit wir uns schlecht fühlen, sondern damit wir dir diese Schuld hinlegen und du diese Schuld vergeben kannst. Und ich danke dir, dass du sagst, du bist treu und gerecht, dass du uns die Schuld vergibst, wenn wir sie dir bekennen. Das wollen wir in Anspruch nehmen, das wollen wir auch wirklich so leben. Und wir wollen uns darauf verlassen, dass du nicht nur derjenige bist, der Blindes sehend macht, sondern der aus Menschen, die nicht zu Gott passen, Menschen macht, die zu ihm passen. Amen.